Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Hans Küng ist gestorben, der katholische Theologe und Intellektuelle, der fromme Rebell, dem Papst Johannes Paul II. 1979 die Lehrerlaubnis in Tübingen entzogen hat, weil er die päpstliche Unfehlbarkeit in Frage gestellt hatte. Immer wieder hat Küng die Reformunfähigkeit der katholischen Kirche kritisiert und radikale Reformen gefordert.
Es ist einfach nicht mehr möglich, dass ein Einzelner allein all die Fragen und Probleme einer Weltkirche von über 1 Milliarde Menschen, Katholiken, übersehen kann. Es braucht wirklich eine kollegiale Kirchenleitung und es braucht mehr Dezentralisierung der Probleme.
Eine Dezentralisierung der Probleme hat Hans Küng gefordert. Gleich werden wir an den Theologen erinnern. Außerdem sprechen wir über ein neues Wort, das aufgetaucht ist. Bislang kannten wir die Brückentechnologie, jetzt gibt es auch einen Brücken-Lockdown. Was ein Lockdown ist, das wissen wir inzwischen so ungefähr, aber welche Brücke ist gemeint? Die Seufzerbrücke in Venedig oder die Golden Gate Bridge in San Francisco? Ich bin kein Ketzer, hat Hans Küng in einem Interview 2013 gesagt, sondern ein kritischer Reformtheologe, der allerdings im Unterschied zu vielen seiner Kritiker nicht mittelalterliche Theologie, Liturgie und Kirchenrecht als Maßstab hat, sondern das Evangelium. Ungemein anregend war er. So hat zum Beispiel Margot Kessmann, die ehemalige Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, hier in unserem Programm gesagt:
Für mich war Hans Küng einerseits ein wirklich sehr liebevoller Mensch, den ich persönlich sehr mochte, und andererseits ein großer, visionärer Theologe, der schon damals, da war ich kleine Studentin, 1977 in Tübingen, seine Ideen entwickelt hat und ganz klar gesagt hat, dass die Frage der Unfehlbarkeit des Papstes, der Verkündigung, die glaubwürdig ist, ins Zentrum kommen muss, die Frage der Anerkennung der Ämter gegenseitig, gemeinsame Abendmahlsfeiern, die ganze Frage der Zulassung von Frauen zum Priesteramt, Zwangszölibat, das hat er alles damals Ende der 70er Jahre schon thematisiert.
Margot Kessmann, die ehemalige Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland. Philipp Gessler erinnert nun an das so ereignisreiche und auch spannende Leben von Hans Küng.
Manche Menschen erleben den Höhepunkt ihres Lebens früh. Bei Hans Küng war dies der Fall. 34 Jahre jung war er, geboren 1928 in der Schweiz, als er vom Papst Johannes den 23. zum Peritos berufen wurde, zu einem der offiziellen Theologen des Zweiten Vatikanischen Konzils. In jenen Jahren, 1962 bis 1965, öffnete sich die römisch-katholische Kirche, deren Priester Küng war, der Welt. Der Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils und das Charisma des Reformpapstes Johannes den 23. faszinierte Küng sein Leben lang.
Er nahm eben die Probleme auf, wie sie waren in der damaligen Kirche. Er öffnete die Fenster, um also frische Luft in die Kirche zu lassen. Das war ein Wort, das bei ihm berühmt wurde.
Dem Geist des Konzils blieb Küng sein Leben lang verbunden, anders als viele andere in der Kirche, auch in deren höchsten Rängen. Viele Jahre wirkte Küng als Theologieprofessor in Tübingen, einige Zeit zusammen mit Josef Ratzinger. Der spätere Papst Benedikt XVI. War zeitlebens eine Art Konkurrent für Küng, beide eine kirchenpolitische Strömung repräsentierend. Küng auf der Reform, Ratzinger auf der bewahrend beharrenden Seite. Küng veröffentlichte vor allem in den 60er und 70er Jahren mehrere Bücher, die Teile der katholischen Theologie einer Kritik unterzogen. Dazu gehörte die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes, eine Vollmacht, mit der der Pontifex Maximus seit dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 ausgestattet ist. Weil Küng das Unfehlbarkeitsdogma in Frage stellte, traf ihn 1979 der Bannstrahl des Vatikans, der Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis. Es war der Tiefpunkt seiner Karriere und seines Lebens.
Weil ich gar nicht wusste, ob es überhaupt hier weitergeht in Tübingen, ob ich meinen Lehrstuhl behalten kann, ob ich noch Schüler haben kann und ich mein ganzes Lebenswerk gefährdet sah. Es war eine schwierige Zeit und ich war physisch auch erschöpft, aber es ist mir wohl bekommen. Ich habe seither eine ganz neue Freiheit, seitdem die Probleme gelöst sind.
Die Lösung des Problems bestand darin, dass Küng einen maßgeschneiderten, von der Kirche und der Fakultät unabhängigen Lehrstuhl erhielt, nämlich für ökumenische Theologie. Außerdem wurde er Direktor des Instituts für ökumenische Forschung der Universität Tübingen. Diese neue Freiheit nutzte Küng, um seine vielleicht wichtigste Idee voranzubringen, das Projekt Weltethos, so auch der Titel eines seiner unzähligen Bücher. Die Grundthese des Projekts: Ohne einen Frieden der Religion untereinander kann es auch keinen Weltfrieden geben. Deshalb bemühte sich Küng sein ganzes Leben lang, gemeinsame ethische Standards der Weltreligion zu fördern. Er war Initiator der Stiftung Weltethos, die dieses Projekt zu verbreiten suchte. Von 1995 bis 2013 war der gebürtige Schweizer Präsident der Stiftung. Stolz verkündete Küng, zu dessen Persönlichkeitsmerkmalen auch eine gewisse Eitelkeit gehörte.
Wenn Sie denken, was allein die Stiftung hier eingeladen hat, dann vertreten als Weltethos Redner Kofi Annan, Tony Blair, Mary Robinson, Horst Köhler. Also das zeigt schon, dass wir doch viel wirken konnten, was eigentlich nur so eine kleine Gruppe wirken konnte, die frei ist, wo man nicht lange Prozeduren braucht, um etwas zu entscheiden.
In der Bundesrepublik Deutschland war Küng einer der wichtigsten christlichen Intellektuellen des Landes, in den theologischen Kreisen, trotz des Entzugs der kirchlichen Lehrerlaubnis, immer ein Star und in Tübingen ein kleiner König. Küng liebte seine Kirche, er litt an ihr und sah sich in der Rolle des Chefkritikers. 2009 kritisierte er Papst Benedikt XVI., als der die Exkommunikation von Bischöfen der erzkonservativen Pius-Priesterbruderschaft aufhob, ohne darauf zu achten, dass vor allem einer von ihnen ein ausgewiesener Holocaust-Leugner und Antisemit war.
Ich finde, Papst Benedikt bei allen seinen guten Intentionen hat doch einen großen Fehler gemacht, Bischöfe wieder in die Kirchengemeinschaft aufzunehmen, die gegen das Zweite Vatikanum eingestellt sind. Alle diese Bischöfe, das war vorher schon bekannt, sind antisemitisch, aber sie sind auch antimuslimisch. Sie sind gegen die moderne säkulare Welt, gegen die erneuerte Liturgie. Also jetzt sitzt er in der Tinte.
Überhaupt, Josef Ratzinger. Mit seinem früheren Professorenkollegen verband Küng eine innerkirchliche intellektuelle Konkurrenz.
Der Papst möchte im Grunde das Rad zurückdrehen, möchte die alte Liturgie wieder haben. Also das alles funktioniert doch nicht. Er lebt irgendwo in einer abgeschirmten Welt und sieht nicht mehr, wie es draußen aussieht.
Der Nachfolger von Benedikt XVI., Papst Franziskus, war eher nach Küngs Geschmack. Mit ihm hält er sich sein Pessimismus bezüglich der Zukunft der katholischen Kirche wieder auf. Eher düster sah Küng dagegen seine eigenen letzten Jahre, vor allem als bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde. Er hatte erlebt, wie sein Bruder Georg Mitte der 50er Jahre langsam und qualvoll an einem Gehirntumor starb. Küng musste ebenso mit ansehen, wie sein kongenialer Freund, der Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens, fast 10 Jahre lang an Demenz litt, ehe er 2013 starb. Nicht zuletzt diese Erfahrungen führten dazu, dass sich Küng, obwohl weiterhin katholischer Priester, für passive, notfalls sogar aktive Sterbehilfe aussprach. Auch für sich selbst schloss er diesen Weg nicht aus, eine sehr umstrittene Position. Im Jahr 2013 gab er dafür diese Begründung.
Und ich meine einfach, ich habe jetzt alles erlebt, was ich erleben konnte. Ich habe 35 Jahre hinter mir und ich habe ein reiches, zum Teil sehr spannendes Leben erlebt, auch mit vielen Kämpfen. Und ich bin nicht jedenfalls jetzt bereit, noch sozusagen in eine Periode einzutreten, wo ich eben nur noch, wie ich immer formuliere, der Schatten meiner selber bin. Ich möchte so sterben, wie ich es selber mir vorstelle.
Der Tod hatte für Küng in seinen letzten Jahren keinen großen Schrecken mehr, denn er sah ihn voller Frömmigkeit als Übergang in eine andere Wirklichkeit hin zu Gott.
Ich gehe ja nicht in ein Nichts nach meiner Auffassung, nach meiner Glaubensüberzeugung. Ich sterbe in eine letzte Wirklichkeit jenseits von Raum und Zeit ein, wo die menschliche Vernunft nach Immanuel Kant nicht mehr kompetent ist, weder Ja sagen kann noch Nein. Ich sterbe also in Gott hinein, deutlich gesagt. Und das ist ein Akt des Vertrauens. Das ist ein Akt, den man nicht beweisen kann, ab mathematisch, naturwissenschaftlich, der aber viele gute Gründe hat, warum man das annehmen kann.
Was für intensive Worte, welch ein Gottvertrauen. Hans Küng, im Alter von 93 Jahren ist dieser so bedeutende Theologe und Intellektuelle gestorben. Ein Nachruf war das von Philipp Gessler. Seit gut einem Jahr beschäftigt die Corona-Pandemie unzählige Wissenschaftler, und zwar nicht nur Naturwissenschaftler, zum Beispiel Virologen oder Epidemiologen, sondern unter anderem auch Sprachwissenschaftler. Denn es ist ja völlig klar, die Pandemie verändert auch unsere Sprache. Neue Wörter und Redewendungen entstehen, von der Eigenisolation bis zur Kontaktnachverfolgungs-App, von der Maskenpflicht bis zum Wellenbrecher. Seit Ostern gibt es nun einen neuen Begriff, Brücken-Lockdown. Armin Laschet hat diesen Begriff in die aktuelle politische Diskussion eingeführt. Die Sprachwissenschaftlerin Annette Kloser-Kückelhaus ist die Leiterin des Programmbereichs Sprachdokumentation und Lexikographie am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Sie erstellt seit Anfang der Pandemie ein Corona-Lexikon, in dem inzwischen mehr als 1000 Wörter und Wendungen, glaube ich, enthalten sind. Frau Kloser-Kückelhaus, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Röke.
Brücken-Lockdown wird bestimmt auch in das Corona-Lexikon aufgenommen. Wie schätzen Sie das denn ein? Wird dieser Begriff, wie soll ich sagen, Karriere machen oder wird er als Kurzzeitwort bald wieder in der Versenkung verschwinden?
Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein Kurzzeitwort. Von denen sind auch etliche in unserer Liste, die Sie gerade erwähnt haben. Das macht es aber auch spannend zu sehen, wie schnell sich der Wortschatz mitverändert mit dem, was eben in der Welt passiert.
Warum glauben Sie, wird dieser Begriff, warum wird es ein Kurzzeitwort?
Also zum einen wissen wir ja noch gar nicht, ob die Sache, die damit bezeichnet wird, tatsächlich Wirklichkeit werden wird. Und Wörter haben immer eine bessere Chance, weiter zu überleben, wenn das, was sie bezeichnen, auch weiter in der Welt bleibt. Wenn der Brückenlockdown eine Idee von Herrn Laschet bleibt und nicht umgesetzt wird, dann hat das Wort halt nicht so gute Chancen. Ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Ansonsten müssen wir mal abwarten, wie lange man noch davon sprechen wird, sollte dieser angedachte Lockdown kommen.
Bislang gab es ja, glaube ich, den Begriff Brückentechnologie, eine Technologie, die vorübergehend noch gebraucht wird. Dieser vorübergehende Gedanke, der steckt ja eigentlich auch schon im Begriff Lockdown drin. Keiner spricht vom unbefristeten, vielleicht sogar von einem endgültigen Lockdown. Ist also Brückenlockdown so ein bisschen, wie soll ich sagen, doppelt gemoppelt?
Ja, wenn man an diesen Aspekt des Übergangs oder des Vorübergehenden denkt, dann schon. Aber Lockdown ist in ganz viele andere Bildungen auch eingegangen. Denken Sie an den Wellenbrecher-Lockdown, das hat, glaube ich, Karl Lauterbach geprägt. Und es gibt noch ganz viele andere Komposita mit Lockdown, sodass es irgendwie auf der Hand liegt, zu versuchen, noch wieder ein neues Wort zu bilden. Und selbst wenn dann im Grunde die Bedeutung sich in gewisser Weise doppelt, das macht ja gar nichts. Es ist zunächst mal ein griffiger Begriff und noch dazu einer, der ja auch ordentlich Aufmerksamkeit bekommen hat, weil man eigentlich doch überlegt hat, was heißt denn das jetzt eigentlich und wie lang ist denn diese Brücke, von der wir da sprechen? Lockdown ist ja eigentlich ein Zeitraum und wenn wir jetzt von der Brücke reden, dann müsste man da auch überlegen, wie lang ist die denn eigentlich? Brücken haben normalerweise wirklich einen Anfang und ein Ende und eine gewisse Ausdehnung, die wir auch wahrnehmen können, wenn wir darüber fahren oder ja, sie mit den Augen erfassen. Und insofern ist das Wort schon klasse gebildet, kann ich als Sprachwissenschaftlerin sagen.
Gibt es denn in der Zwischenzeit auch Begriffe im Zusammenhang mit Corona, die so etwas wie eine Verschleierung bezwecken sollen, die eine Gefahr vielleicht verharmlosen sollen, ein Problem runterspielen sollen?
Ja, ganz sicher. Ich meine, das könnte man bei Brückenlockdown tatsächlich auch vermuten. Denn wenn damit gemeint ist, dass es eine nochmal Verschärfung geben soll und den Lockdown sozusagen zu einem harten Lockdown zu machen, dann kann man natürlich überlegen, warum man das nicht so nennt. Wir haben ja auch den Ausdruck harter Lockdown im Vergleich zu Lockdown Light zum Beispiel. Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel, Lockdown Light, wo ein Begriff gewählt wird, der gerade verschleiert, was eigentlich doch an Unangenehmen damit verbunden ist letztendlich. Ne?
Ein harter Brückenlockdown, das wäre zu viel, too much.
Das glaube ich doch zu lang, wobei wir schon etliche Ungetüme auch haben. Aber also harter Brückenlockdown, nee. Das glaube ich, ist nicht griffig genug, um dann auch in den Medien aufgegriffen zu werden.
Mit Wörtern und Begriffen wird ja auch Politik gemacht. Olaf Scholz hat im April 2020 von der neuen Normalität gesprochen. Ja. Er meinte damit eine Normalität, die nicht kurz sein wird, sondern die längere Zeit anhalten wird. Können denn gut gewählte Begriffe Politik auch verständlich machen?
Das denke ich auf jeden Fall. Ich meine, Olaf Scholz hat auch vom Wumms gesprochen und ich glaube, es war jedem irgendwie sofort klar, was damit gemeint ist. Nämlich eine Politik, die eine große Wirkung relativ schnell erzielt. Ob das tatsächlich so gekommen ist, ist ja eine ganz andere Frage. Wir reden ja gerade über die Begrifflichkeiten. Und ja, ich denke schon, dass gut gewählte Begriffe, auch politische Maßnahmen, durchaus an die Bürgerinnen und Bürger herantragen können und vielleicht auch dazu beitragen, dass bestimmte Maßnahmen mitgetragen werden von der Bevölkerung. Aber natürlich kann das auch genau den anderen Effekt haben. Das muss man jetzt mal sehen, was mit dem Brückenlockdown passieren wird. Ne?
Frau Kloser-Kückelhaus, ich möchte auch mal über uns Journalisten sprechen. Wir sind ja Multiplikatoren. Wenn in der Tagesschau 5-mal die Abkürzung STIKO benutzt wird, dann können wir davon ausgehen, dass viele 100.000 Menschen das Wort gelernt haben und vielleicht auch die Bedeutung kennen, nämlich die ständige Impfkommission. Wie gehen wir denn aus Ihrer Sicht, wie gehen wir Journalisten denn mit neuen Begriffen um? Verantwortungsvoll oder vielleicht auch ein bisschen unkritisch?
Ich denke, zum einen hängt das von den Medien ab, für die Sie jeweils arbeiten. Da gibt es ja auch unterschiedliche Tendenzen und vielleicht auch Vorgaben und Richtlinien, auf die sich Redaktionen einigen. Aber beides kann natürlich auch wiederum wichtig sein, dass Redaktionen Dinge schnell transportieren, vielleicht auch zunächst noch unreflektiert und dadurch auch die öffentliche Meinungsbildung überhaupt erst ermöglichen. Und auf der anderen Seite verantwortungsvoll wirklich zu überlegen, ist es jetzt richtig, wenn wir diese Termini einfach unzitiert sozusagen weiterverwenden oder sollen wir immer wieder dazu sagen, wer hat denn diesen Begriff geprägt, welche Einschätzung ist denn damit verbunden? Irgendwie spielt beides, glaube ich, hinein und das konnte man auch in den letzten Monaten immer wieder beobachten letztendlich.
Verwundert Sie das als Sprachwissenschaftlerin, dass so eine Krise wie diese Pandemie, dass die sprachliche Spuren hinterlässt?
Nein, das wundert mich überhaupt nicht, denn das ist nicht die erste Krise, die das tut. Oder andere große Umwälzungen gesellschaftlicher, historischer Art haben schon immer Spuren im Wortschatz hinterlassen. Denken Sie an Wörter, die in der Wendezeit rund um die deutsche Wiedervereinigung entstanden sind. Die Finanzkrise hat ihre Spuren hinterlassen. Die Anschläge auf das World Trade Center haben sprachliche Spuren oder sagen wir Spuren im Wortschatz hinterlassen, wenn auch nicht in so einem Umfang, wie wir das jetzt erleben. Aber wir hatten eingangs davon gesprochen, spannend wird ja sein zu sehen, wie viele dieser Corona-Wörter überhaupt überleben werden. Und insofern wird sich dieser Wortschatz, den wir jetzt beobachten, auch wieder reduzieren. Aber in der Rückschau, in der historischen Rückschau, irgendwann auf dieses Jahr 2020 und 2021 werden natürlich bestimmte Wörter dann auch immer wieder verwendet werden. Lockdown wird sicherlich darunter sein. Ob der Brücken-Lockdown dabei ist, das glaube ich persönlich nicht.
Also die Sprache reagiert auf jeden Fall auf Veränderungen.
Ja. Immer. Das ist ja auch verständlich, denn wir müssen ja mit neuen Dingen in der Welt zurechtkommen. Wir müssen darüber kommunizieren. Wir müssen neue Erfindungen, technische Entwicklungen, was auch immer in die Welt kommt, müssen wir bezeichnen, um darüber reden zu können. Wir sind ja Redekünstler, wir Menschen, und im Reden begreifen wir auch, was um uns herum passiert. Und das merkt man auch daran, wie viel die sozialen Medien momentan genutzt werden, um dieses ganze Pandemiegeschehen und auch was damit sprachlich geschieht, zu verarbeiten. Da kann man viele Twitter-Meldungen sehen, die auch diese sprachlichen Veränderungen in den Blick nehmen.
Der Brückenlockdown, wie die Corona-Krise unsere Sprache verändert, wie Politiker auch die Sprache benutzen, um damit Politik zu machen. Annette Kloser-Kückelhaus war das, Sprachwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Frau Kloser-Kückelhaus, Dankeschön, guten Abend.
Danke Ihnen auch, Herr Röke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Thomas Jedecke.
Der Schriftsteller Martin Walser hat das vergangene Corona-Jahr nach eigenen Angaben zurückgezogen von der Gesellschaft verbracht. Er habe keinerlei Berührung mit der gefährlichen Corona-Welt, sagte der 94-Jährige der Düsseldorfer Zeitung Rheinische Post. Er sei immer für sich und verspüre keinen Grund, Kontakt zu haben. In seinem neuesten Buch Sprachlaub, das Walser im März veröffentlichte, thematisiert er das Alter, das Leben und den Tod. In dem Augenblick, in dem er schreibe, sei er unsterblich, sagte er dazu. Darum sei das ganze Buch gewissermaßen im Präsens formuliert. Nirgends sei darin Vergangenheit. Deutschland hat der UNESCO vorgeschlagen, den modernen Tanz in Deutschland als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anzuerkennen. Gemeinsam mit Lettland, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien nominiert Deutschland zudem die Flößerei für die internationale Liste des immateriellen Kulturerbes. Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, Böhmer, sagte, der moderne Tanz stehe für den kreativen Aufbruch der goldenen Zwanziger. Bis heute sei er eng mit dem Kampf um Emanzipation und für eine offene, demokratische Gesellschaft verbunden. In der Flößerei spiegele sich unsere Wirtschaftsgeschichte. Ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die Entwicklung vieler europäischer Städte nicht denkbar gewesen. Der zuständige Ausschuss der UN-Organisation entscheidet voraussichtlich Ende nächsten Jahres über die Anträge. In China stimmen die Kinos ihr Publikum auf die Feiern zum 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei im Juli ein. Zweimal pro Woche sollen die Lichtspielhäuser entsprechende Filme zeigen. Chinas Kommunistische Partei wird am 23. Juli 100 Jahre alt. Sie hat rund 92 Millionen Mitglieder. Steffen Wurzel.
Gezeigt werden sollen sowohl aktuelle Hochglanzpropagandafilme als auch Klassiker aus den Anfangsjahren der Volksrepublik, aus den 1950er und 60er Jahren. Chinas nationale Filmbehörde hat angeordnet, dass die Propagandavorführungen vor Ort, so wörtlich, gewissenhaft umgesetzt werden müssen. Landesweit sollen etwa Parteimitglieder und Funktionäre in die Kinos geschickt werden, um in Sachen Geschichte und Patriotismus geschult und weitergebildet zu werden, wie es heißt.
Die Theater- und Filmschauspielerin Grischa Huber ist tot. Sie starb im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit, wie ihre Tochter Muriel König der Deutschen Presseagentur sagte. Huber war Trägerin des Filmbandes in Gold für ihre darstellerische Leistung in dem Film »Unter dem Pflaster ist der Strand«, den die Regiedebütantin Helma Sanders-Brahms 1974 als teilweise autobiografische Reflexion über die 68er-Bewegung und ihre Folgen für die Frauen in der Gesellschaft drehte.
Die Theater in Österreich haben zurzeit keine Öffnungsperspektive. Vielleicht wird es Mai. Wie in Deutschland auch gibt es zahlreiche digitale Theaterprojekte dort. Die Proben laufen weiter. Abwarten also heißt die Devise. In Deutschland hat Gesundheitsminister Jens Spahn eine Perspektive skizziert, und zwar für diejenigen, die geimpft sind. Sie könnten nach dem Brechen der dritten Corona-Welle bestimmte Freiheiten bekommen. Vorstellbar zum Beispiel auch ein Theaterbesuch. Im Dezember noch hatte er Privilegien für Geimpfte abgelehnt. Sind Freiheiten für Geimpfte auch eine Option für die Theater in Österreich? Darüber möchte ich nun mit Iris Laufenberg sprechen. Von 2003 bis 2011 hat sie das Berliner Theatertreffen geleitet. Die Intendantin des Schauspielhaus Graz ist bestens vernetzt in der Theaterszene. Sie ist die designierte Intendantin am Deutschen Theater in Berlin, jetzt aber aus Graz zugeschaltet. Frau Laufenberg, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wer nicht geimpft wird, darf nicht ins Theater. Wer geimpft ist, der darf kommen. Das ist eine Freiheit nicht für alle Bürger, also ein Privileg, könnte man sagen. Können Sie sich das auch für Ihr Theater vorstellen?
Ich habe das jetzt noch mal genau nachgelesen. Man muss ja immer genau gucken, wenn Politiker was sagen, Politikerinnen. Es ist so, dass die entweder ein Negativtest oder geimpft sein. Also es ist von daher kein Privileg, sondern das wird ja die ganze Zeit gesagt. Wir testen ja auch, wir sind ja auch gewillt zu testen. Auch unser Publikum würden wir gerne testen und dennoch sind die Theater zu.
Jetzt gab es ja auch in Berlin zum Beispiel den Versuch, Theater- und Konzertsaal zu öffnen, einen Pilotprojekt unter anderem vom Berliner Ensemble und den Berliner Philharmonikern. Gerade gestartet wurden die Künstler vom regierenden Bürgermeister Müller wieder zurückgegriffen. Hat es denn ähnliche Pilotprojekte auch schon in Österreich gegeben?
Nein, leider nein. Also ich hätte es wahnsinnig gern. Ich fand das einen ganz tollen Pilot und es ist ja auch nur eine Pause, wenn ich das richtig verstanden habe, in Berlin. Und ich habe das hier schon mehrfach vorgeschlagen, dass wir doch bitte sowas auch machen sollen, weil wir wissen ja, dass wir das mit Sicherheit, also wir können es sehr sicher für unser Publikum und für alle anbieten, aber es ist leider noch nichts passiert.
Wer ist denn da für Sie der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin, die Steiermark, also das Land oder der Bund?
Naja, hier ist es ja stark Bundesangelegenheit, beziehungsweise wenn man jetzt für die Steiermark das vorschlagen würde. Aber es hängt doch an den Bundesentscheidungen. Unsere Kulturstaatssekretärin Frau Meier ist zuständig. Wir sind auch unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen oder Institutionen sind in Kontakt mit ihr. Aber allein es fehlt so ein bisschen da die Durchsetzungskraft für die Kunst in der großen Politik.
Woher kommt das? Haben Sie sich vielleicht nicht genügend zusammengeschlossen?
Doch, also wir haben hier eine österreichische Intendantinnengruppe. Wir tagen auch regelmäßig. Wir haben viele Termine, unterschiedlichste Formationen gab es. Es ist ja wie in Deutschland auch. Also wir fragen uns ja alle, es ist ja sehr schmerzhaft, dass die öffentlichen Plätze, Orte, die Debattenkultur, all dies jetzt gerade nicht stattfindet und die Straße ja doch besetzt wird von Menschen, sage ich mal, denen man sich dann ja nicht unbedingt anschließen will. Und deswegen, es wird, glaube ich, einen langfristigen Schaden da geben und wir müssen uns die Plätze und Orte wieder zurückerobern. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und warum da so wenig Dialog mit der Politik da ist, frage ich mich selbst, ehrlich gesagt.
Liegt es am Unverständnis der Politikerinnen in Österreich? Die Bedeutung der Kultur sollte eigentlich jedem bewusst sein.
Ja, also Sie erinnern sich, diese ganze Systemrelevanzdiskussion, dass wir nicht so laut schreien sollen. All dies, also natürlich, die Pandemie schiebt sich ja vor alles und jedem. Also auch die Psychologen oder die Soziologen oder die Pandemie, also Seuchenhistoriker, was ja auch wichtige Ansprechpartner ist. All dies ist im Moment, ist der Virologe, die Virologin und die politische Angst, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen im Vordergrund. Und wir müssen uns da eigentlich wieder unbedingt Gehör verschaffen. Es ist eigentlich nicht einsehbar, ja.
Also in Deutschland ist die Perspektive schon nicht so besonders gut, auch für die Theater. In Österreich, so höre ich das aus Ihren Worten, Frau Laufenberg, ist die Perspektive noch perspektivloser.
Ich würde mal sagen, genauso. Also wir haben ja die ganze Zeit immer gehofft, also dass wir jetzt mit unseren Sicherheitskonzepten, mit den Pilotprojekten, die es ja auch gab, wie sicher ist das Theater, es ist sehr sicher. Wir haben ja alles versucht. Und alleine jetzt gibt es wieder überhaupt keine Perspektive. Also man wird immer vertröstet. Und das macht es im Moment, nachdem auch wir sagen können, wir können auch nichts mehr produzieren. Wir können jetzt vielleicht eine kleine Open-Air-Bühne planen. Also in der Hoffnung, dass man Open-Air vielleicht im Mai, im Juni wieder Publikum einladen darf. Und wir machen weiter mit unseren VR-Brillenprojekten, mit unseren Filmen, Theaterfilmen. Aber das ist natürlich kein Ort des Treffens, des Debattierens.
VR. Ersetzt es natürlich. VR-Brillen, ja. Virtual Reality-Brillen. Mhm. Also das alte Lied, wenn man so will. Keine Perspektive, keine Planbarkeit.
Ja, es schleicht sich auch so ein bisschen, obwohl die Politiker natürlich sagen, die Impfungen kommen ja und so. Im Moment ist es wirklich recht aussichtslos, finde ich. Also, dass man sogar schon hört, die Spielzeit ist ganz gelaufen und so, das ist natürlich wahnsinnig. Es macht keine Lust auf, auf den Frühling. Und ja, wir halten natürlich weiter mit unserem allem, was wir können. Wir reden mit unseren AbonnentInnen. Wir versuchen neue Formate, machen wir ja alles und so. Und wir versuchen, die Zuversicht nicht zu verlieren.
In Europa wird in ganz unterschiedlicher Geschwindigkeit geimpft. Was hören Sie denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen international?
Naja, dass zum Beispiel in Spanien gespielt wird. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, dass auch die Ausgehbeschränkungen sich nicht darauf beziehen, sondern da darf man ins Theater gehen. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Da haben die Künstler und Künstlerinnen natürlich auch wahnsinnige Aktionen gemacht. Ne? Also wir erinnern uns vielleicht an die Bilder, wie nackte SchauspielerInnen an Zäunen gekettet waren, um darauf hinzuweisen, dass ihre Situation einfach so nicht ertragbar ist. Also auch natürlich finanziell vielleicht in einer anderen Situation und bessere Konditionen konnten sie verhandeln. Und in Frankreich sind die Theater besetzt regelrecht. Ich glaube, es sind fast 70. Also wir gucken, wir sind natürlich mit European Theatre Convention sehr vernetzt mit den ganzen europäischen Theatern, haben regelmäßig Meetings und tauschen uns da aus. Und das, ja, aber ich meine, wenn das Gros ist, würde ich mal sagen, sind die Theater geschlossen und sollen sich hinten anstellen.
Also eine Lösung wäre jetzt auch nicht, noch mehr auf die Pauke zu hauen.
Ja, doch, man könnte schon noch mal deutlicher werden, glaube ich, dass es nicht sein kann, dass die Theater so gar keine Bedeutung oder wenig Bedeutung bekommen.
Iris Laufenberg, Intendantin am Schauspielhaus in Graz, designierte Intendantin am Deutschen Schauspielhaus in Berlin. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hat die Theater in Spanien erwähnt. Wir wollen jetzt den Blick international noch erweitern. Durch das schnelle Impfen in Israel sind dort viele Lockerungen bereits Realität. Davon profitiert auch die Musikszene, wie wir von Tim Assmann hören.
Bin ich gut zu verstehen? Soll ich lauter oder leiser reden? Fragt Ariel Zuckermann das Publikum der Generalprobe. Dann erzählt er, was gespielt wird. Zunächst Paul Hindemiths erste Kammermusik und später die zweite Serenade von Brahms. Dieser Dialog, Zuckermann, musikalischer Direktor des Israel Kammerorchesters, hat er gefehlt.
Vor allem das Publikum, diese älteren Leute, die in die Generalprobe kommen, von 12 bis 1 und so ein kleines Konzert bekommen, so ein Teil der Generalprobe, die kommen seit Jahren und die haben das Orchester sehr vermisst und das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
Die rund 30 Musikerinnen und Musiker des Orchesters wurden auch während der Pandemie beschäftigt. Das Ensemble bekam dafür finanzielle Unterstützung vom Staat. Nun spielen sie seit ein paar Wochen wieder vor Publikum. Zuvor hatten sie nur im vergangenen Sommer eine längere Phase, in der öffentliche Konzerte möglich waren, zwischen den Lockdowns in Israel. Außerdem haben sie natürlich Konzerte im Internet gestreamt. Aber das kann die Begegnung mit dem Publikum nicht ersetzen, sagt Dirigent Ariel Zuckermann. Nun trennen ihn und die Menschen, die dem Orchester zuhören, wieder nur ein paar Meter. Und die Freude darüber ist Zuckermann deutlich anzuhören.
Ja, ganz toll. Das Orchester hat schon zweimal vom Publikum gespielt. Und für mich war letzte Woche das erste Mal. Und man merkt, alle freuen sich, die Musiker. Weil ein halbes Jahr hat man kein Handys gehört im Konzert. Und plötzlich hört man ein Handy und irgendwo freut man sich.
Möglich macht das Israels erfolgreiche Impfkampagne. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist bereits komplett geimpft. Wer beide Impfungen erhalten hat oder von einer Corona-Erkrankung genesen ist, hat Anspruch auf den sogenannten grünen Pass, der ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden kann. Mit ihm kann man in Restaurants, Schwimmbäder, Museen und eben auch Konzerte. Lilly Herschmann, 82 Jahre alt und in Danzig geboren, kommt seit Jahren in die Konzerte des Israel Kammerorchesters und hat auch einen grünen Pass.
Das sind Konzerte, die wir eigentlich voriges Jahr versäumt haben. Das waren Oktober, November und so weiter. Ich habe ein Abonnement. Und das ist ein Abonnement für ältere Leute. Da wir kommen zur Generalprobe. Wir haben das sehr gerne. Ich bin glücklich, wieder zurückzukommen zu den Konzerten und im Museum zu stehen. Und da kann ich noch eine Ausstellung mehr ansehen.
Denn das Israel Kammerorchester spielt in einem Konzertsaal des Tel Aviv Museums für Kunst. Der Saal hat 550 Plätze, 300 von ihnen dürfen pandemiebedingt besetzt werden, um zumindest etwas Abstand herzustellen. Dass um sie herum alle geimpft seien, gebe ihr Sicherheit, sagte Lee Herschmann, die sich nun darauf freut, Brahms zu hören.
Man kann im Radio hören, aber trotzdem, man sieht, wie die Musik gemacht wird. Das ist ein anderes Gefühl. Das ist schön. Ich habe es sehr gerne. Es freut mich sehr, wieder herzukommen.
Neues Musikleben also in der klassischen Musikszene in Israel, wie wir von Tim Assmann gehört haben. Vorhin hat Iris Laufenberg, die Intendantin des Schauspielhauses Graz, von Projekten mit VR-Brillen gesprochen, mit Brillen also, mit denen sich die Zuschauerinnen, die Zuschauer eine virtuelle Realität sehr direkt und intensiv vorstellen können. Jetzt wollen wir über genau solch ein Projekt sprechen, eine Installation des TD Berlin. TD, das steht für Theaterdiscounter, eine freie Spielstätte in Berlin. Ausgedacht hat sich dieses Projekt das Theaterkollektiv Raum und Zeit. Self-Portrait Giacometti, das ist der Titel der Ausstellung, die André Mumot erlebt hat. Herr Mumot, der Bildhauer Giacometti war ja berühmt für seine Unzufriedenheit mit den Porträts, die er angefertigt hat. Wieder und wieder hat er sie überarbeitet. Ist das in irgendeiner Form Thema dieser Arbeit, dieser Installation?
In gewisser Weise schon. Der Name Alberto Giacometti fällt auch. Es wird eine Situation entworfen, in der Giacometti mit einem weiblichen Modell, einer Prostituierten, zusammenkommt, um eben ein Porträt anzufertigen. Allerdings stellt sich sehr schnell heraus, dass es jetzt nicht wirklich um Giacomettis Biografie oder sein künstlerisches Ethos oder seine künstlerischen Probleme geht. Es geht um eine sehr elementare Situation. Wie ist das Verhältnis zwischen Künstler in dem Fall und seinem Modell?
Eine elementare Situation. Dann gehen wir doch mal rein in diese Situation. Wie haben Sie diese Installation erlebt? Sie haben sich einfach eine Brille aufgesetzt und dann?
Na, ganz so einfach war es tatsächlich nicht. Diese Gruppe Raum und Zeit spielt mit beiden Ebenen. Mit dieser Virtual Reality, aber auch mit der analogen theatralen Performance-Situation oder Installationssituation. Und so beginnt es auch damit, dass man in einen sehr kleinen weißen Raum geführt wird und einer Puppe gegenüber sitzt. Einer Art Schaufensterpuppe mit Roboterkopf. Dann hören wir eine Stimme, nämlich die Stimme dieses Modells, von dem ich schon gesprochen habe. Und dieses Modell spricht mich, den Zuschauer, in dem Fall so an, als wäre ich Giacometti und hätte eben vor, ein Porträt von dieser Frau anzufertigen. Und das klingt erstmal so.
Aber was ist los mit dir? Ich sitze hier und jetzt kannst du nicht? Gekaufte Zeit ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt weg. Siehst du die Brille neben dir? Setz sie doch mal auf. Ah, ich hau jetzt ab. Setz die Brille auf, genau. Ich bin nicht länger da.
Und das ist dann genau der Wendepunkt. Man hat also etwa 10 Minuten diesem aufreizenden, provozierenden Monolog gelauscht und dann setzt man diese VR-Brille auf und die Tür öffnet sich und jemand betritt den Raum und man ist es selbst. Man ist die ganze Zeit gefilmt worden und erlebt sich jetzt nochmal neu als das eigentliche Gegenüber. Man sieht sich 10 Minuten lang diesen Monolog lauschen und hört ihn nochmal und plötzlich hat man sozusagen eine Begegnung mit sich selbst.
Also Sie, André Mumot, als Künstler, haben Sie denn auch irgendwelche Aufgaben bekommen? Das Ganze war ja auch als immersives Ereignis angekündigt, also als Ereignis, an dem man in irgendeiner Form auch direkt teilnimmt.
Man hatte jetzt keine großen Aufgaben. Die Aufgabe ist, sich selbst auszuhalten, glaube ich. Das ist erstmal die schwierigste Herausforderung. Man sitzt sich selbst gegenüber, man sieht sich in 3D, wie man sich selbst begegnet, man sieht seine Reaktionen, man kommt sich selbst auf eine unangenehme Weise, wie ich fand, nahe. Und das wiederholt sich dann auch nochmal, weil man anschließend in eine weitere Station geleitet wird, wo man seine Nachfolgerin in dem Fall, also den nächsten Gast dieser Installation, genau in derselben Situation beobachtet durch diese Kamera. und wiederum dann mit der Schauspielerin selbst, das ist die Schauspielerin Sophie Hutter, in Kontakt tritt. Und auch hier ist es so, wieder hört man diesen Monolog und wieder kommt man sich selbst nahe, weil diese Schauspielerin einen spiegelt. Sie setzt sich mir gegenüber, ihre Reaktionen spiegeln meine Reaktionen. Und das ist eigentlich eine sehr immersive Herausforderung, gerade deshalb, weil man nichts tun kann, weil man dem so ausgesetzt ist.
Sie haben am Anfang von dem kleinen weißen Raum gesprochen. Insgesamt, so wie Sie es beschreiben, klingt das für mich fast ein bisschen klaustrophobisch, beängstigend, beunruhigend.
Es ist beunruhigend, weil man natürlich auch nicht weiß, was passiert. Und das ist auch das Brillante daran, dass diese Situation so eine Art heimtückisches Spiegelkabinett eigentlich darstellt. Man kommt sich selbst nahe, man muss über diese Rollenverteilung nachdenken. Wer ist der Stärkere, wer ist die schwächere Person in dieser Situation? Und das ist auch, glaube ich, sehr komplex angelegt, weil der Regisseur Bernhard Mikeska, das habe ich in seiner Biografie gelesen, hat als Physiker über komplexe Systeme promoviert. Den Eindruck hatte ich, dass das auch sehr angewandt wurde, auch von dem Autor Lothar Kittstein und von der Dramaturgin Juliane Hendes. Die bilden dieses Kollektiv Raum und Zeit. Es ist eine beeindruckende Erfahrung, die man da macht, weil man sich eben selbst ausgesetzt wird und weil man auch dieses Machtsystem zwischen künstlerischem Objekt und künstlerischem Subjekt eben permanent auf eine neue und herausfordernde Weise erlebt und auch diesen Zuschaueraspekt ganz anders wahrnimmt, weil man sich und andere beobachtet.
Sie mussten natürlich insgesamt auch die Pointen dieser Sache erzählen, ja. Herr Mumot. Aber eine Frage ist jetzt noch offen. Wie kommen Sie aus diesem Setting wieder raus?
Na, man wird einfach irgendwann rausgeführt, wenn nämlich die dritte Person dasselbe Prozedere durchmachen muss. Das ist sozusagen eine ewige Kette von Begegnungen, die da immer wieder von vorne anfängt. Und das ist, glaube ich, inhaltlich gar nicht so wahnsinnig tiefgründig. Die Gruppe hat vorher eine Produktion gemacht, Antigone Come Back. Da ging es um eine Probe mit Bertolt Brecht und Helene Weigel. Und da war es tatsächlich so, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Rolle von Helene Weigel geschlüpft sind und eigentlich diesem übergriffigen, sehr autoritären Brecht ausgesetzt waren. Hier geht es dann eher darum, dass es das Modell ist, das eigentlich viel aggressiver ist, das sehr viel mehr Macht hat als der Künstler, der nun an dieser Art sitzt und sich damit auseinandersetzen muss. Aber das Besondere ist hier, glaube ich, wirklich die eigene Erfahrung, die man macht, in so einer Situation zu sein. Und es ist natürlich auch eine Spielerei mit diesen verschiedenen Ebenen von Virtual Reality und echter Bühnenrealität.
Und Ihr Fazit, beeindruckend oder bedrückend?
Beides. Es ist bedrückend, eben aber auch faszinierend, weil man völlig neue Perspektiven auf sich selbst und auch auf das Zuschauen entwickelt, weil man ja anschließend auch wieder die nachfolgenden Zuschauer genau in derselben Situation, in der man vorher gesteckt hat, beobachten kann. Das hat auch was Voyeuristisches und auch darin liegt so eine verstörende Qualität, die diese Produktion wirklich hat.
Self-Portrait. Giacometti, diese Installation des Kollektivs Raum und Zeit am TD Berlin noch einmal zu erleben an diesem Donnerstag. André Mumot, vielen Dank. Und nun der Blick in die Feuilletons von Arno Rotzesek.
Dass Gustav Seibt am Ostersonntag gegen Corona geimpft wurde, ist der Süddeutschen Zeitung einen Feuilleton-Aufmacher wert. Was damit zu tun hat, dass sich Seibt die Impfung in Hangar 4 des stillgelegten Berliner Flughafens Tempelhof verpassen ließ. Impfung nach Hipster-Art, strapaziert die Unterzeile ein Klischee, doch aus dem Artikel geht hervor, weder unter den Impflingen noch beim Personal dominierten die Hipster. In Tempelhof, so Seibt, packt nicht die Clubkultur oder studentisches Publikum an. Hier sieht die Schar der Helfenden aus, als seien sie von der Neuköllner Sonnenallee, Berlins arabischer Straße oder dem einstmals roten Wedding kurzfristig herbeigerufen worden. Die Ankommenden also sind weißhaarig, die Empfangenden eher schwarzhaarig. Manchmal sieht es aus wie in der Serie Four Blocks oder in einem Rapper-Video. So könnte Berlin künftig funktionieren, schrieb Götz Ali kürzlich in der Berliner Zeitung über die Situation im Hangar. Gut gelaunt, gut gemischt, zum Nutzen aller. Unwillkürlich ergriff mich in dem monströsen Faschistenbau das freudige Gefühl, wir alle hier, wir sind Berlin. So hatte sich der Führer das nicht vorgestellt. Götz Ali in einem SZ-Artikel von Gustav Seibt. Noch angefasster vom Impfen in Hangar 4 zeigt sich Paul Ingendey in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die unzähligen Menschen, die im Impfzentrum so geduldig Dienst an anderen tun, haben nichts als Dank verdient. Sie sind nicht das Rebellische oder Maulende. Sie sind das freundliche Deutschland. Offenbar fördert der Impfprozess das Gute im Menschen. Dagegen fördert die Verbreitung gendergerechter Sprache bei vielen den Unmut, wie auch die Überschrift »Krieg der Sternchen« in der Tageszeitung Die Welt andeutet. Ein zentrales Argument für das Gendern lautet bekanntlich, Begriffe wie Lehrer oder Arzt würden männliche Assoziationen hervorrufen. Der Weltautor Tim Hirschberg stellt das nicht in Abrede, betont jedoch, ironischerweise ist gerade der Erfolg des Gender-Sternchens und seiner Verwandten davon bedroht, dass nicht sprachsystematische Faktoren, sondern Assoziationen im Vordergrund stehen. Denn in Ermangelung einer etablierten grammatischen Funktion dürfte das Sternchen weniger als linguistisches, denn als soziales Zeichen wahrgenommen werden. Statt nicht-binäre Geschlechtsidentitäten sichtbar zu machen, hat das Sternchen für viele den Status eines moralinsauren Distinktionsmerkmals angenommen. Wenn Sie Disney-Comics mögen, wird es Sie interessieren, dass der Egmont Verlag laut FAZ die alten Übersetzungen von Erika Fuchs stillschweigend ändert. Der Literaturwissenschaftler Achim Hölter zählt Beispiele auf. Aus Fridolin Freudenfett wird Fridolin freundlich. Aus mulmiger Muselmann wird mickriger Möchtegern. Und aus dem Maharadscha von Stinkadore der Maharadscha von Stirkadore, was Hölter für sinnfrei hält. Vielleicht weiß man nicht mehr, dass Zigarren im Volksmund damals Stinkadores hießen, grübelt der FAZ-Autor und wirft die Frage auf, will hier jemand die erkennbar frei erfundene Residenz eines erkennbar frei erfundenen Maharadschas vor Beleidigungen schützen? Unterdessen wirbt die Tageszeitung für die Grünen. Wer hätte das vor kurzem gedacht? In einer Gegenwart des Politischen zu wenig sind die Grünen die einzige Partei geworden, die beinahe ein zu viel im Angebot hat. Hier eine kluge, verhandlungsgeschickte Politikerin, die Deutschland von der Altmännerstaubigkeit erlösen könnte. Da ein Politiker, der das Ganze neu zusammendenken kann und will, bejubelt Jagoda Marinic die grünen Spitzen Baerbock und Habeck. Eine Jahrhundertfigur. Das ist für die Welt der verstorbene Schweizer Theologe Hans Küng. Und Unglaube hin, Unglaube her. Hier zum Abschluss ein Küng-Zitat aus dem Weltartikel. Hören wir dem großen Toten in seinem eigenen Nachruf zu. Der letzte, entscheidende, ganz andere Weg des Menschen führt nicht hinaus ins Weltall oder über dieses hinaus, sondern, wenn man schon in Bildern reden will, gleichsam hinein in den innersten Urgrund, Urhalt, Ursinn von Welt und Mensch. Aus dem Tod ins Leben, aus dem Sichtbaren ins Unsichtbare, aus dem sterblichen Dunkel in Gottes ewiges Licht.
Arno Otzisek mit seinem Blick in die Feuilletons. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon Weikert Rölke. Guten Abend.